Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Hi Katharina.
Hallo Angelika.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Kontextur Podcast, diesmal die Schnee-Edition. Wir sind gerade in Zürich. Wir haben uns durch den Schnee gekämpft und wir sitzen in einem Büro, in das ich immer schon mal reinschauen wollte. Wo sind wir denn?
Wir sind bei Lütjens Bad Mannerbahn, ArchitektInnen im Büro. Wir sind gerade angekommen, wir sitzen im Besprechungszimmer, das nicht abgetrennt ist vom Rest des Büros. Das heißt, es kann sein, dass man heute etwas Bürosound hört, was aber super ist. Es ist ja selten, dass wir live aufnehmen, deswegen ist es immer besonders toll, wenn wir dann da sein können, wo die Leute auch arbeiten. Deswegen danke euch, dass wir heute da sein können.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Ja, sehr gerne. Und damit würde ich auch direkt an euch übergeben. Wir machen es wie immer. Wir machen eine kleine Vorstellung von euch, durch euch, weil, wie Katharina das gerade gesagt hat, was im Internet immer so steht, stimmt manchmal gar nicht. Also, wer seid ihr und was macht ihr?
Oh je. Mein Name ist Oliver Lütjens. Ich bin Architekt. Ich bin Vater. Thomas und ich unterrichten auch zusammen. Ja, wir führen dieses Büro zusammen seit 2007.
Seit 2007, genau, hier in Zürich. Mein Werdegang komme aus Deutschland, habe in Aachen studiert, in Rom und in Cornell und bin dann über die USA hier zunächst nach Zürich gekommen, dann später in Basel, wo wir uns im Büro Dina und Dina kennengelernt haben.
Genau. Bleibend in Erinnerung ist, waren so Typen im Büro Dina, die immer so ein bisschen rumgeschnüffelt haben, was die anderen so machen, weil es einfach so wahnsinnig viele tolle Sachen da zu sehen gab. Und irgendwann habe ich Thomas gefragt, Thomas, was arbeitest du eigentlich? Und dann hat er gesagt, naja, weißt du, das ist da dieser Grundriss von dieser Shopping Mall und ich versuche, dass er aussieht wie eine Pizza Frutta di Mare. Und da dachte ich, ah, interessant. Der Neue ist ganz cool.
War das der Beginn von allem?
Nee, der Beginn kam ein bisschen später. Thomas kam ja von Miley Peter zu Dina und ja. Ich bin von Dina zu Miley Peter transferiert worden, so Fußballer. Es ging dann auch einer von Miley Peter zu Dina, es war so ein Deal. Und irgendwann wurde mir langweilig da und so nach 4 Jahren Praxis in der Schweiz in Büros und ich wollte unbedingt einen Wettbewerb machen. Also ich wollte den eigentlich nicht machen, aber ich habe gesehen, es ist einer ausgeschrieben an der Langstraße, kleines Eckhaus, total überschaubar, total interessant. Und dann habe ich, es war noch so ein bisschen Festnetztelefonzeit, oder? Dann habe ich so gedacht, ah, das muss ich.
Du hattest schon ein Handy, aber ich noch nicht.
Na echt?
Ja, du hattest diese ganz kleinen, eine Zeit lang waren die mal ganz winzig.
Nokias. Ja, cool. Ja,
ganz winzig. Genau.
Und dann habe ich gedacht, dass ich mit den Leuten bei Miley Peter kann ich das nicht machen. Ich muss die Freunde von Dina fragen, weil wir da immer viel bessere Diskussionen über Architektur und so hatten. Und dann habe ich da so durchgeklingelt und es waren alle schon im Mittagessen und Thomas war der Einzige, der das Telefon abgenommen hat. Und dann habe ich ihm das gesehen und er war sofort so Thomas-mäßig, ja cool, das machen wir und so, super. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich dachte, wir können noch den und die fragen und so. Und er so, nee, lass mal zu zweit, das ist kompliziert genug. Und dann haben wir diesen Wettbewerb gemacht und zwar richtig gut. Und wir haben den natürlich nicht gewonnen, aber wir waren richtig zufrieden, oder?
Ja, und wir waren richtig stolz zufrieden und wir haben irgendwie sofort Themen gefunden und die Gespräche flossen so ohne Widerstand, obwohl wir bei Dina und Dina nie an Projekten zusammengearbeitet haben und wir auch gar nicht so jetzt so eng befreundet waren oder so, sondern wir haben gerne über die Sachen gesprochen und so. Und das war irgendwie interessant. Und zwar auch ist interessant an dem ersten Wettbewerb war, dass wir haben Fassadenthemen, Dünnheitsthemen, Ausdruck, Schichtung von irgendwelchen Sockelzonen und Überlagerung von Sockelzonen da thematisiert und Sachen, die uns jetzt auch nicht fremd sind. und nicht vollkommen fremd sind.
Ja, an denen arbeiten wir immer noch.
Ja, genau, da arbeiten wir immer noch dran. Und es war so, das waren Themen, wo sich eigentlich ein eigenes Gespräch ergeben hat zwischen uns, das jetzt auch nur mittelbar zu tun hatte, was mit diesem Wettbewerb. Also sozusagen wie so ein eigener Schwerpunkt, dass man sagt, wir machen jetzt hier was und den Erfolg dessen kann man auch auf zwei Arten messen, nämlich gewinne ich den Wettbewerb oder nicht, oder mache ich was, wo wir das Gefühl haben, wir kommen irgendwie voran. Und dieses Gefühl, dass wir versuchen zu messen, ob wir damit irgendwie vorankommen, das ist uns eigentlich auch geblieben.
Ich habe euch ganz bewusst wieder wahrgenommen, in Anführungszeichen, als ihr an der ETH eine IEA-Lecture gehalten habt. Ihr habt Projekte vorgestellt, also es war ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Werkvortrag. Aber es ging um die Reibungspunkte zwischen, was kann man heute noch entwerfen, in Anführungszeichen, und diese Fragen, die sich die ganze Branche ja auch stellen aktuell. Also wie kann man noch verantwortungsvoll bauen und gleichzeitig aber auch diesen gute, qualitätsvolle Architektur schaffen, kann auch Freude machen. Also das war so der große Takeaway, den man euch auch total anmerkt, wenn man mit euch ist, also auch egal, ob es jetzt mit den Studierenden ist oder bei Vorträgen oder einfach in diesem Kontext Architektur. Wie oder welche Rolle spielt dieses Thema Freude für euch? Oder ist das nur etwas, was ich wahrnehme?
Nö, das spüren wir ja schon auch. Das spüren wir schon auch. Es ist, also wir haben Lust, oder? Wir haben wirklich Lust, Architektur zu machen. Uns interessiert der Ausdruck, die Mittel, mit denen wir arbeiten können, um möglichst viel Ausdruck zu schaffen. Uns interessiert der Inhalt der Architektur. Wir sind ja als Menschen Ausdruckswesen, oder? Und die Architektur ist ja nebenan, dass man in ihr wohnen und aufs Klo gehen kann und so, ist ja auch eine Art Ausdruck von Dingen, die eigentlich über die Bauaufgabe hinaus sprechen, oder? Und ja, wenn man das versucht zu machen und da irgendwie noch Freude irgendwie auch spürbar ist in Architektur, ist das natürlich sehr toll. Aber auf dem Weg dahin, der ein langer und steiniger Weg immer ist, aber auch ein schöner und langer Weg, da haben wir schon Spaß an den Sachen.
Ich glaube, das ist der Weg, weil wir haben einfach gemerkt über die Jahre hinweg, dass wir am besten sind, wenn wir uns einfach ganz entspannt auf den Prozess einlassen und dass wir darauf vertrauen, dass in dem Prozess alles schon gut kommen wird. Und das heißt, dass wir zum Beispiel nicht man hat schon Zweifel und so, aber wir spüren nicht jeden Tag irgendwie den existenziellen Druck, jetzt was wahnsinnig Originelles zu machen oder so, sondern können auch mit was Normalem anfangen oder was Pragmatischem und dann im Prozess eigentlich alles, was uns in den Weg stellt, aufnehmen und daraus was machen. Also es kann irgendwie eine Aufgabe sein, eine Problemlösung, es kann aber auch irgendwie etwas sein, was andere Architekten und Architektinnen vielleicht als Problem darstellen würden. Eine Intervention der Bauherrschaft, dass sie plötzlich noch was anderes will oder was Unmögliches noch möchte, dass was Unmögliches in das Gebäude integriert wird. Und dann sagen wir eher, dann versuchen wir eher innerhalb von wenigen Minuten umzuschalten, von der Entrüstung darauf auf so eine Art perverse Lust irgendwie das doch noch hinzukriegen.
Würdet ihr denn sagen, ihr habt euch über die Jahre so eine Art Modus operandi, also positiven Sinne, angelegt? So, wie geht ihr an Entwurfsaufgaben ran? Wie läuft das mit dem Team? Am Anfang, ihr habt ja eben gesagt, wir waren zu zweit, haben diesen Wettbewerb gewonnen. So, wie ging es weiter? So, wie hat sich so eure Entwurfskultur, ich würde auch sagen, dass das so bis in die deutschen Hochschulen irgendwie Impulse gibt, also wir schauen auf euch, wie hat sich das, wie ihr das heute macht, entwickelt? Und gab es da Änderungen oder habt ihr auf so einen Punkt zugesteuert?
Nee, ich glaube, wir haben früh gemerkt, dass die Idee nicht am Anfang sein muss, sondern dass Ideen kommen im Laufe des Prozesses. Das erste Bauprojekt, was wir hatten, war ein Doppeleinfamilienhaus hier an der Seeufer in Rüschlikon. Und das war so ganz vertrackte Hanglage. Zwei Bauherrschaften, die sich das Grundstück nur zusammen leisten konnten. Also es musste viel Volumen für zwei Häuser gebaut werden. Und das Erste, was Thomas gemacht hat, war einfach mal ein Volumenmodell vom maximal möglichen Volumen im Baurecht, weil wir mussten irgendwie denen nachweisen innerhalb von einer Woche, dass sie zu zweit mit jeweils zwei Kindern in diesem Haus wohnen können, oder? Also zwei Familien. Und dann war das wirklich ein richtig hässliches Volumen, oder? Dass wir so mit großen Augen angeschaut haben und gedacht haben, okay, das wäre so, wenn wir das jetzt kriegen, ist das unsere erste Bauaufgabe, oder so. Nichts von wegen so, wir haben diese brillante Idee und können uns jetzt richtig verwirklichen, sondern so ein komisches Ding, an dem wir uns abarbeiten mussten. Und Wir haben das tatsächlich auch gekriegt, weil wir das, die Architekten vorher haben gesagt, es ist nicht möglich, Doppel-Einfamilienhaus auf dem, nicht mit der, mit diesen Zimmeranzahl und so, oder? Aber wir haben es hingekriegt und dann haben wir uns 2,5 Jahre an dem Ding abgearbeitet, oder? Und da auch gemerkt, dass die Ideen eben erst später kommen, dass es auch nicht eine Idee braucht, sondern auch vielleicht viele Ideen. Und das ist eigentlich der Prozess geblieben, oder? Also wir sind immer dann gut, wenn wir eben uns erstmal mit den Bedingungen auseinandersetzen und es auf uns zukommen lassen, das Projekt zwischen uns steht, wo nicht nur Thomas und ich darüber sprechen, sondern auch das Team. Und dann irgendwie entstehen die Dinge. Und wir sind immer dann schlecht, wenn wir uns vorher sagen, oh wow, schau mal, das ist die Komposition, so machen wir es, oder? Und dann versuchen wir das irgendwie abzufüllen und scheitern.
Grandios. Ja, es ist auch psychologisch ein Vorteil, mit vielen Ideen zu arbeiten, weil es ist wie wenn du Tulpenzwiebeln in den Boden steckst. Also wenn du einfach nur eine Zwiebel reinsteckst, dann denkst du, hoffentlich kommt sie. Aber wenn du viele Tulpenzwiebeln hast, dann, naja, kommen vielleicht 2/3 oder so, oder vielleicht kommt die Hälfte, je nachdem, wie das Wetter war. Und das ist dann auch okay, ist dann genug. Und so ist es auch mit den Ideen. Also wenn man eine Reihe von Ideen hat, dann manche Ideen sterben dann aufgrund der Kosten oder weil die Bauherren die nicht wollen oder was weiß ich. Aber damit ist man auch insgesamt flexibler und fühlt sich weniger verletzlich und fühlt sich irgendwie nicht mächtiger, aber so handlungsfähiger und nicht so ausgesetzt. Mhm. Ne? Und wir fühlen uns eigentlich bei Bauherrschaften, die so im normalen Bereich aufrichtig sind und ehrlich und also kommunizieren und so, können wir eigentlich immer gut mitarbeiten, weil wir dann drauf eingehen können und immer die Hoffnung haben, dass wir in den Wünschen entsprechen können und innerhalb der Wünsche was finden, was auch darüber hinausgeht. Das ist ja eigentlich immer die Idee. Und das kann auch recht spät kommen im Projekt.
Würdet ihr jetzt, wenn ihr quasi, also ihr könnt das ja sehr präzise beschreiben, wie ihr das macht, wenn ihr habt ja auch in anderen Büros gearbeitet, wie ihr vorher beschrieben habt, könnt ihr auch bewusst sagen, was quasi anders ist oder abweichend von den Prozessen, wie ihr es quasi gelernt habt?
Ja, also absolut. Ich meine, wir haben, das ist der Vorteil, dass wir die Erfahrung von 2 Büros geteilt haben und deswegen haben wir darüber immer wieder reflektiert, also auf verschiedenen Ebenen, auf der Prozessebene, die du gerade angeschnitten hast, aber auch inhaltlich oder Kommunikation oder später auch als jetzt, seitdem wir nicht nur zu zweit sind, sondern mit einem größeren Team zusammenarbeiten, wie man das Büro führt, wie ist die Kultur und so. Das sind alles total wichtige Punkte. Und ich würde sagen, bei Dina und Dina haben wir gemerkt, das Gespräch ist das zentrale Ereignis der Entwicklung. Und es war total beeindruckend dort, das Gespräch mit den verschiedenen erfahrenen Architekten und Architektinnen, mit Roger Diener, mit Dieter Righetti. Und so hat sich das auch entwickelt. Und bei einem Gespräch, wenn du ein Gespräch führst, ein Projekt im Gespräch führst, dann entsteht das Projekt nicht in deinem Herzen, sondern es entsteht zwischen den Personen, sozusagen am Tisch, in diesem Zwischenraum. Und das ist toll, weil das erstens, weil ich könnte gar nicht alleine arbeiten und ich habe auch gar keine Lust, irgendwie die Architektur als persönlichen Thomas-Ausdruck zu sehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde es auch total belastend und auch irgendwie so kurz, so wie reduzierend, ne?
Weil ihr habt ja in der Form schon gewisse Elemente, die wiederkommen. Also ich finde es ganz interessant, vielleicht auch aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus, weil natürlich euer Werk so eine Wahrnehmung über Formalität hat oder wenn man nur von außen drauf blickt und euch nicht kennt, in Anführungszeichen. Und wenn man dann aber weiß, wie ihr im Studio auch mit Studierenden arbeitet und wie ihr jetzt beschreibt, wie ihr quasi selbst entwerft, gibt es quasi für mich so eine Reibung. Und ich finde, deswegen habe ich auch am Anfang nach dem Thema Freude oder Joy gefragt, ich finde es super spannend, dass ihr quasi, oder das ist so, wie ich jetzt quasi das in meinem Kopf zusammenbaue und interpretiere, dass ihr quasi über das Sprechen und die Freude am Machen so eine Art Hindurchgleiten habt, aber gleichzeitig eine gewisse Präzision oder doch quasi eine Ermöglichung von einem guten Ergebnis oder einem Ziel, so einem Zusteuern. Also nehme ich das nur so wahr oder würdet ihr sagen, das ist etwas, was ihr quasi bewusst so euch selbst hingebaut habt, dass ihr so arbeiten könnt? Also diese starke Fokussierung auf das Gespräch und die Freude im Prozess, das euch selbst zu ermöglichen, um möglichst gute Architektur zu machen.
Ich meine, das ist wirklich das Wichtige ist, glaube ich, an einem Gespräch. Das Gespräch hat was damit zu tun, dass wir am Ende vom Gespräch wissen möchten, wie wir weitermachen. Ne? Und was wir ausschließen, ist zum Beispiel Variantenstudium. Wir machen überhaupt kein Variantenstudium im Büro. Und deswegen ist das Gespräch, wo man denken könnte, das ist ein ewiges Gerede und man braucht viel Zeit, ist gleichzeitig auch unheimlich effizient in einer gewissen Weise. Ich sage nicht, dass wir effizient sind, aber im Gespräch, am Ende vom Gespräch wollen wir verstehen, warum wir den nächsten Schritt machen. Mhm. Und dass wir uns einigen, warum machen wir den nächsten Schritt? Und damit bildet sich auch ein gemeinsames, irgendwie gefühlt gedankliches Konstrukt, oder?
Ja.
Im Projekt.
Und weißt du, das ist ja nicht nur immer Freude, das ist auch anstrengend, oder? Und wir müssen die Dinge aushandeln und wir streiten uns auch ab und zu. Das ist dann auch immer die Frage, war das jetzt ein guter Streit oder war das zu emotional geführter Streit, oder? Ist die Stimmung im Büro verpestet worden, weil man sich irgendwie über einen Bodenbelag irgendwie in die Haare geraten ist, oder war das gerade super interessant? Und da kriegt man auch ziemlich interessante Rückmeldungen von den Mitarbeitenden und auch insbesondere von den Studierenden. Das für die das Größte natürlich, wenn sich die zwei Dozierenden streiten und der eine sagt, nein, es muss so sein und der andere sagt, nein, du bist völlig falsch, es muss so sein, oder? Weil dann spürt man auch, dass Architektur ein Ding ist, das eben nicht eine Wissenschaft ist, wo man klar einen Beweis erbringen kann, dass es nur so und so sein kann, sondern dass es auch eine Art Verhandlungssache ist, oder? Und das ist...
Und man merkt natürlich auch, was wichtig ist, ne? Also, weil
nur man merkt, dass es wichtig ist, oder? Also, dass es wirklich wichtig ist, oder? Und das ist schon auch eben in unserer Arbeit die Suche nach einer Art Wahrheit und Bedeutung, oder? Das ist schon auch Kern der Sache, oder? Auch wenn wir nebenbei einfach auch nur das Raumprogramm lösen müssen und sicher 2 Monate mit dem verbringen, oder?
Genau, ich finde dieses, dass man so über die viele Versuche, den richtigen Weg zu gehen, irgendwie sowas baut wie Sinnhaftigkeit oder Wahrheit, das finde ich ist schon wichtig. Und in der Beziehung sagen wir immer wieder, dass wir eigentlich Moralisten sind als Architekten, auch wenn wir immer so ernst daherkommen.
Was ist euch wichtig?
Oh. Worüber streitet ihr dann? Was sind die Triggerpoints?
Es geht oft wirklich um eine Art Bedeutung, oder? Also es geht erstmal um Form meistens, oder? Ich glaube, wir arbeiten sehr so programmorientiert, aber irgendwann geht es ja eine Form da, oder? Und dann ist die Frage, ja, fließt jetzt der Plan oder nicht? Zum Beispiel sind wir an einem großen Haus im Moment und das ist ein Wettbewerb und ist die Frage gestern, es war kein Streit, aber trotzdem ein Gespräch, wo ich dann noch drüber nachgedacht habe, mich geärgert habe gestern Abend, aber also produktiv, jetzt nicht persönlich, so machen wir dünne Stützen oder dicke Stützen, oder?
Genau, ist es ein ganz leichtes Gefüge? Wird dasselbe mit ganz leichten Worten gesagt oder wird es mit heftigem Ausdruck versehen?
Genau.
Also wie ist der Ton der Stimme des Raumes?
Und dieses Haus ist sehr, sehr groß und zu meiner persönlichen Meinung erstmal kann ein Riesenhaus nicht einfach nur leicht sein, oder? Das ist einfach zu schwach, dann zerfällt es ja und so, oder? Und gleichzeitig denke ich darüber nach, aber vielleicht geht's ja doch. Oder? Also vielleicht hat Thomas ja recht, aber ich weiß es einfach noch nicht, oder? Und das sind dann so Gespräche und irgendwann muss man sich ja vielleicht auch mal entscheiden, oder? Und dann kann sich sowas natürlich schon auch so ein bisschen zuspitzen, oder? Und dann musst du untereinander verhandeln und wir haben dann irgendwann so eine Regel etabliert, oder? Einer gibt irgendwann nach. Oder? Weil wenn du dich beginnst zu streiten und dann 4 Tage beleidigt bist, ist der total bescheuert, oder? Sondern wir sagen, okay, der mehr Recht hat, hat Recht. Der die besseren Argumente bringt, der hat recht und so machen wir es. Und dann spürst du am nächsten Tag, weißt du, wenn es gezeichnet ist, am nächsten Tag oder 2 Tage später, weißt du, ob es richtig war oder ob es falsch war oder ob es richtig war, aber man muss noch das machen, oder?
Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit und für Menschen, die in der Politik unterwegs sind, ist es wahrscheinlich total geläufig, dass es einen Widerstreit gibt zwischen 2 Positionen und man die beiden Positionen analysiert und dass man merkt, dass die Positionen eigentlich vereinbar sind. Also dass es ein scheinbarer Widerspruch ist, ne? Und das ist ja hochinteressant, also weil in der Architektur gibt es so viele Ebenen, dass man plötzlich merkt, wenn man sagt, ja, was ist dir denn hier wirklich wichtig an dem Aspekt? Ist es dir wichtig, dass man bei dem Beispiel von dem Haus, wo man dicke Stützen hat oder dünne Stützen hat oder so, ist es dir denn wichtig, dass der Raum unterteilt wird oder dass der Raum dunkler wird oder dass der heftiger wird? Oder worum geht es dir denn hier eigentlich?
Hey. Kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Hattet ihr das denn schon mal, dass ein Streit am Plan zu einem gebauten Haus geführt hat, wo man dann doch noch gedacht hat, na, ich hatte aber doch recht.
Nur bei Details vielleicht, und ich bin mir selbst da nicht sicher. Beim Zwart-Gebäude, ja. Oder? Das ist ja ein Haus, das 8 Geschosse hat, aber mit Mezzanine-Lofts. Und da gibt's der Straßenseite Fenster, die über 2 Geschosse gehen und die logischerweise in der Mitte eine horizontale Unterteilung hat, wo der Stornkasten drin ist. Die große Debatte da war, das war jetzt kein heftig geführter Streit, aber eine Debatte mit unterschiedlichen Meinungen. Die Fenster sind weiß. Ist diese Mittelteilung, ist ein Blech, oder? Ist das ein lackiertes weißes Blech oder ist das ein Aluminiumblech, das gebürstet ist? Thomas war für das weiße Blech und ich war für das gebürstete Aluminium. Und meine These war, dass es komplexer ist, wenn du 2 verschiedene Materialien hast, aber du es trotzdem so hell ist, dass man es trotzdem noch mit dem Weiß der Fenster zusammenliest.
Meine These war, dass Weiß in Weiß ist expliziter und dass man diese Art Großordnung, die über 2 Geschosse geht, klar spürt und dass man sowieso dagegen ankämpfen muss, dass es diese Unterteilung gibt. Also dann lasst uns explizit sein.
Genau, und wir haben es also somit in Weiß gebaut, weil Thomas' Argument eigentlich stärker war, weil ich wollte auch nicht, dass die Idee gefährdet ist, oder? Aber vor dem gebauten Haus bin ich mir immer noch nicht sicher, oder? Und an gewissen Tagen denke ich, ja, wär vielleicht doch schöner gewesen in Aluminium, schärfer irgendwie. Und an anderen denke ich, dass Thomas vielleicht doch recht hatte. Also so abschließend kann man das in der Architektur auch nicht immer sagen. Ne?
Ich würde sagen, diese Unsicherheit, mit der man permanent lebt, das ist ja auch was uns alle irgendwie, finde ich, permanent so im Nacken sitzt. Ja. Ist man jetzt mit den Studierenden, die sitzen vor allem, was ist jetzt richtig? Und so, ja, richtig oder falsch, das können wir hier nicht. Angemessen, passt es? Ist es dein entwurflicher Wille? Und gerade am Anfang, bis die Studierenden so in dieser Denke so drin sind, setzt sie das ja unter unfassbaren Stress. Ne? Also ich finde, man muss ja so viel halten und schützen und reingeben und sagen, es geht nicht darum, dass es jetzt spannend ist. Versuch erstmal reinzukommen. Also für mich ist die Architekturprofession, das ist so eng da dran, dass man die ganze Zeit so ein bisschen gestresst ist von diesem, dass man sich ständig entscheiden muss. Ich finde so diese Entscheidungsfreudigkeit ist auch eines der wichtigsten Fähigkeiten in dem Beruf.
Aber bei mir ging es genauso im Studium, also dass ich das als großes Paket, als großes, schwieriges Paket gesehen habe. Und eigentlich ist es erst, seitdem wir zusammenarbeiten, haben wir eigentlich ein totales Vertrauen in den Prozess gewonnen. Und ich finde, das ist wirklich das, was man auch Studierenden sagen kann. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich lernen kann, aber als Erfahrung mitteilen kann, dass wenn dieser Prozess aus 1000 kleinen Schritten besteht und man davon ausgeht, dass der Entscheidungsbaum dieser von 1 Million Möglichkeiten vollkommen unüberblickbar ist, aber wenn ich reinzoome und eine Wegegabelung sehe zwischen einer Möglichkeit und der anderen, dann kann ich meistens relativ gut urteilen, ne? Wenn ich nicht daran denke, welche Konsequenzen das hat. Wenn ich einfach schaue, welche Entscheidung muss ich jetzt treffen. Und so machen wir das. Ne? Ja. Wir gehen wirklich in Schritten vor. Und wenn wir merken, wir gehen in Schritten vor, wir diskutieren es, wir schauen uns die Zeichnungen an, wir ändern die Zeichnung und dann zeichnen wir das wieder im Computer oder jemand im Team zeichnet es im Computer. Und dann gehen wir weiter. Wir machen nie 2 Schritte auf einmal. Und das ist eine riesen Erleichterung.
Respektive, also ich zumindest versuche nicht 2 Schritte auf einmal zu machen. Ich finde schon so Ungeduld und Ambition, Ehrgeiz und so weiter stehen einem da wahnsinnig im Wege. Und das war auch im Studium, fand ich das furchtbar, oder? Dass man viele Schritte auf einmal machen will, das aber nicht weiß, dass das gar nicht geht und dass man auch nicht das Training hat, um das eigentlich zu machen, oder? Das Entwerfen ist ja so eine Art Handwerk, oder wo man auch ist, wie Sport, oder? Wenn man das viel macht, dann ist man schneller, ist man flexibler, sieht man Dinge sofort oder eben, ja.
Aber Olli, würdest du nicht sagen, dass wir jetzt inzwischen gemeinsam oder im Team oder
doch, in der Kultur... Ich habe heute Morgen wieder daran gedacht, so, da habe ich einer Kollegin gesagt, du kannst nur einen Schritt auf einmal machen. Und ich denke, das ist wirklich auch für mich eine Lehre fürs Leben, oder?
Also. Genau, aber dass du, aber wenn wir, was wir machen können, wir können zum, sehr oft diesen einen Schritt vielleicht schneller entscheiden als vor 10 Jahren, oder?
Ja,
das ist sehr oft der Fall.
Ne? Ja, wie fühlt sich das denn an, Erfahrungen im Entwerfen zu haben? Also, wie ist das?
Total schön. Es ist wie, also so, ja, eben dann, dass einem so, es ist doch wie, ich meine, ich bin wirklich schlecht mit dem Ball, ja? Aber ich weiß, dass so, es gibt so, ich habe mal Handball versucht, es war grauenhaft, ne? Aber ich weiß, dass da gab es Kollegen von mir, die haben gespürt, dass der Ball hinter ihnen kommt, haben sich umgedreht und hatten den. Und das ist einfach so eine raumtiefen Erfahrung mit Raum und Zeit. Das sind ja Millisekunden. Und das ist natürlich schön, wenn du so eine Raumerfahrung auch im Entwerfen bekommst über die Zeit, dass du irgendwelche Zusammenhänge erahnst, die sein könnte, dass der Ball irgendwo da hinten ist in 10 Sekunden und dann gehst du schon mal da in die los. Und dann ist er tatsächlich auch da. Ich meine, wie das ein guter Ballspieler hinkriegt, das ist ja wirklich unklar. Aber es ist eine Akkumulation von vielen Dingen. Ne?
Das Thema Body Memory, ne? Also ich glaube, das gibt es schon auch übersetzt irgendwie ins
genau
Planzeichnen.
Das. Ne? Es ist genau das und das ist das, dass du auch deiner Intuition dann leichter vertraust, oder? Dass du, das hast du als Studentin ja eigentlich auch, oder? Du hast die Intuition, hast du ja immer, aber du bist vielleicht, oder zumindest bei mir, du bist nicht sicher, ob du wirklich das Richtige machst, oder? Und das kann dich total lähmen und bremsen. Und das haben wir wie so abgelegt, dass du einfach weißt, das ist jetzt der richtige Schritt und du volles Vertrauen darin hast, dass was aus irgendeinem Grund plötzlich dir in den Kopf schießt, dass das das Ding ist, oder? Und dann machst du da weiter.
Und welche Rolle spielen in dieser Idee eure Modelle? Also ihr baut ja diese atemberaubenden Modelle, die hier auch um uns rumstehen. Viele Büros können das ja gar nicht mehr machen oder machen das nicht, haben keinen Werkstattbereich so.
Wir haben auch keinen Werkstattbereich.
Ja. Das deshalb sind die ja so einfach, oder? Wir haben das ist die Schneidematte und der Cutter und der Klebstoff, das ist der Werkstattbereich, ne? Hier, der da hier auf dem Tisch liegt, da hinten. Ja, aber das Interessante ist, genau, das ist total wichtig und das ist auch für uns wichtig, wenn wir an einem Grundriss arbeiten oder einem Plan oder an einer anderen Zeichnung oder wenn wir an einem Modell arbeiten, dann ist für uns erstmal existiert nur dieser Plan oder nur dieses Modell. Mhm. Wir denken nicht daran, welche Konsequenzen das hat für den Rest. Also wenn jetzt zum Beispiel ich oder Oliver oder jemand aus dem Team an einem Grundriss arbeitet, dann gibt es manchmal eine Idee mit im Grundriss, wo wir überhaupt nicht wissen, wie die sich übersetzt in ein Modell oder eine dritte Dimension. Und das ist das Tolle. Man kann wirklich die Sachen einzeln machen, sich einzeln konzentrieren und man kann volles Vertrauen haben, dass der Plan einem etwas zurückgibt und dass in der Kategorie Plan, dass die Zeichnung etwas zurückgibt, die Detailzeichnung oder das Modell.
Das sind ja keine schwurbligen Skizzen, die wir machen auf irgendwelche Skizzenpapier, sondern wir haben den ausgedruckten CAD-Plan und haben Tippex und einen Bleistift und ein Geodreieck und mit dem löschen wir gewisse Wände aus dem Plan raus und zeichnen mit dem Bleistift neue Wände rein und dann ist dieser Plan da, oder? Und dann den gleichen Zeichnung kann Thomas oder ich oder jemand anders kann gleichzeitig daran arbeiten und das ist Besprechungsgrundlage und das einzige Ding, an dem wir dann arbeiten. Beim Modell ist ja ein bisschen gleich, oder? Ab dem Moment, wo wir ungefähr wissen, so und so groß wird das Haus, das ist die Grundrissstruktur, dann beginnen wir das zu bauen. Und nur der Rohbau wird erst gebaut. Also wie auf der Baustelle, oder?
Mit den Geschossplatten und dann den Innenwänden. Und dann stehen wir beide davor oder alle stehen davor und sagen, oh, das ist ja ein komisches Volumen, ne? Das ist ja, hat eine komische Ausstrahlung, ne? Oder hat so eine Ausstrahlung, hat schöne Ausstrahlung. Oder ist doch so klein und untersetzt oder so länglich oder so ganz komische Dynamik. Und dann beginnt eigentlich die Vorstellung und die Arbeit daran, was das eigentlich für einen Ausdruck hat, ne?
Genau, dann wird's beklebt mit Dingen, oder? Also dann sagen wir, probieren wir das, probieren wir Bänder, probieren wir Flaps. Das
sind alles Arbeitsmodelle.
Schon ein Teil einer Überprüfungskultur.
Nein, nicht Überprüfung, nee, Entwicklung. Entwicklung. Wir haben keinen Grund, wir haben keine Ansicht gezeichnet.
Ach so, okay.
Ja, genau. Wir wissen natürlich, dass wenn die Geschosse so hoch sind und du brauchst irgendwo eine Abschnittssicherung, dann wissen wir, wie hoch die sein muss, dass die Leute nicht runterfallen. Also man hat schon gewisse Hinweise und vielleicht gibt es mal irgendwie eine kleine Skizze, die Olli macht, vielleicht sogar auf dem Telefon oder irgendwo, die so zeigt, das ist alles so, die Linien laufen hauptsächlich so, oder ich mache die und dann spricht man drüber kurz.
Ja, oder manchmal auch nur eine WhatsApp-Nachricht. Ja. Jetzt haben wir das Büro auf Teams umgeschaltet, damit Privates vom Büro getrennt ist, aber so eine Teams-Nachricht könnten das verwenden, oder? Und dann komme ich ins Büro oder es ist wirklich egal, wer die Ideen hat. Und dann kommt und dann sagt Thomas, finde ich total gut, haben wir schon hier so geschnitten, oder? Irgendwie so, oder? Und dann, es sieht aber scheiße aus. Ah, okay, ja. Oder? Also irgendwie, es ist immer auch ein visuelles Überprüfen dann, oder? Das sage ich, wir versuchen nicht irgendwie eine Idee durchzudrücken, sondern so, wenn es nicht ist, dann, vielleicht können wir es hören. Oder wenn du manchmal merkst, du musst nur das noch dazufügen und dann funktioniert es oder so, oder? Also es ist wie so.
Eigentlich gibt es keine Intention. Wir sind total misstrauisch und da ist Olli als Schweizer natürlich besser vorbereitet auf die Welt als ich als Deutscher, dass sozusagen diese Ideenwelt, die so glorifiziert wird und wo dann angeblich die Dinge, die man sieht, nur so schwache Schatten der Ideenwelt sind, die Vorstellung lehnen wir total ab. Für uns gibt es nur das, was man sieht. Und das härteste Argument bei einem Gespräch über Entwurf ist, das sehe ich nicht. Ist nicht da. Und das ist dann, und dann gibt es das auch nicht, dann existiert es einfach nicht. Ne?
Und es gibt auch das schöne Schimpfwort, das ist Konzept. Das ist keine Idee, ist nur Konzept.
Das ist das Schlimmste.
Ja, Konzept ist ein theoretisches Konstrukt und die Idee ist wie ein Nährboden, auf dem wirklich etwas wächst.
Also es bildet sich nicht im Raum ab oder nicht genug im Raum ab. Wenn ihr sagt, es ist quasi nur ein Konzept.
Nein, es ist einfach so etwas, an das sich jemand klammert und irgendwie so einfach verlorenen Posten argumentiert.
Aber ja, ein Konzept ist so eine Art abstraktes, ja, man kann sagen Diagramm, Konzept, diese ganzen Dinge. Das ist eine Abstraktion, die scheinbar in den Augen mancher so ein Kernpunkt von einem Projekt ist. Ne? Aber wir finden, die Projekte haben keinen Kern.
Also ganz insgesamt. Ich würde es gerne nochmal so an den Anfang vielleicht zurückführen. Es gibt ja so ganz viele neue, in Anführungszeichen, Herausforderungen, die jetzt auf Projekte so drauf obtruiert werden. Schlagworte, Konzepte, Nachhaltigkeit, dies, das, Ananas, dass man anders bauen muss. Ihr habt jetzt über euren Entwurfsprozess sehr intensiv aus einer gestalterischen Position herausgesprochen. Wie haben diese neuen Herausforderungen verändert, wie ihr entwerft oder wie ihr rangeht? Weil gewisse Entscheidungen, wir haben vorher über Schritte gesprochen, also auch beim ZWAT,
ja.
Das ist ja ein Gebäude, das quasi auch noch andere Aspekte sehr stark konstituiert. Also wie kommen diese Schritte der Suffizienz, der Flächeneffizienz und so weiter im Entwurf vor?
Also ich meine, unsere ganze Architektur ist eigentlich entstanden an der Reibung, an der Realität. Wir haben das alles da draußen gefunden und nicht in unseren Köpfen, oder? Das heißt, diese Bedingungen, die ich am Anfang mit Rüschlikon, mit diesem ersten Haus beschrieben habe, das sind jetzt einfach andere Bedingungen. Eben bei ZWAT war dieses Thema Suffizienz.
Ja, aber Olli, zugleich ist unsere Werdegang ein historischer Glücksfall. Weil wir, als wir bei Dina und Dina und Mali Peter gearbeitet haben, stand noch das Monolithische der Konstruktion und der Baukunst im Raum. Und mit den immer größeren Isolationsschichten wurde plötzlich das monolithische Gebäude ist unmöglich geworden, unfinanzierbar, unbaubar und so weiter. Ne? Und das war nicht nur ein kultureller, sozusagen ein architekturkultureller Shift, sondern auch ein praktischer. Und damit mussten wir uns vom Tag 1, vom ersten Projekt konfrontieren. Wir haben Außendämmung gemacht, wir haben ganz dünne Materialien verwendet und das hat uns zu einer Architektur geführt, noch bevor sozusagen die Nachhaltigkeitswende so wichtig wurde, wo die Dinge zusammengesetzt sind, wo die Ecken offen sind, wo jedes Element seine eigene Autonomie besitzt. Und somit waren wir eigentlich über unsere Art, Architektur zusammenzusetzen, waren wir bestens vorbereitet für diese neue Welt. Wir hatten schon einen Vorlauf. Und ein Vorsprung. Und das wussten wir aber nicht. Und dass diese, sozusagen die Art, die künstlerischere Art, Einzelteile offen zu fügen, die uns sehr interessiert. Und die Autonomie des Einzelteils, die Frage von verschiedenen Materialien, also im Gegensatz zu materiellen und konstruktiven Kohärenz der Generation vor uns, die das angestrebt hat. Damit waren wir super vorbereitet. Also diese 1000 Ansprüche, die jetzt auf uns ganze Profession einprasseln, die können wir mit dieser Art zu arbeiten unheimlich gut aufnehmen.
Genau, das stimmt. Aber das können wir auch, weil wir uns von Anfang an mit der Realität auseinandergesetzt hat, oder? Und diese Frage, wie wir die Welt jetzt ändern können, oder? Die muss sich ja unweigerlich in der Architektur niederschlagen, in der Art und Weise, wie wir bauen, was wir bauen, aber auch natürlich dann was uns auch sehr interessiert, ist, wie findet das seinen Ausdruck? Und da hast du recht, da haben wir einen Vorsprung, oder? Mit leichten Materialien, mit Sachen, die komposit sind, die zusammengesetzt werden, alt und neu verbinden. Das ist für uns eigentlich so, wie wir jetzt arbeiten, easy, oder?
Genau, wir würden also oft sogar sagen, dass es, Entschuldigung, Olli, ich werde es nicht mehr machen. Nee, aber die Frage, ob Architektur sozusagen eine Kernidee hat oder ob sie vielstimmig ist, ne? Und das hat im übertragenen Sinne auch was mit unserer Zeit zu tun. Wir sind eine vielstimmige Zeit. Es gibt ganz viele Ansprüche, die wir verbinden in unserem Leben, wo wir nicht genau wissen, wie wir die zusammenkriegen. Und wir sehen das aber als diese Herausforderung, als bereichernd und als positiv.
Aber sollte man auch überlegen, ob man gewisse Ansprüche, die an die Profession rangetragen werden, ablehnt?
Es ist so, dass wir machen ja viel preisgünstigen Wohnungsbau. Und im preisgünstigen Wohnungsbau ist der Druck auf wie du ein Haus baust, ist extrem hoch und die Palette eigentlich ziemlich eng. Immer noch, oder? Und das hat einfach damit zu tun, dass die Baubranche noch nicht so weit ist und dass das alles, was neu ist und irgendwie biologisch, also weiß nicht, Lehm und Holz und all die Sachen, oder? Dass das einfach nicht in so rauen Mengen erprobt ist, oder? Und wir im Zusammenspiel mit Bauherrschaften einfach auch merken, dass wenn du ein Haus zur Kostenmiete vermieten wirst, oder eine Genossenschaft zum Beispiel, und der Rohbau einfach 10% teurer wird, weil du einen Holzbau vorschlägst und man das wirklich hin und her value engineert und schaut, wie man trotzdem so wenig CO2 wie möglich generiert mit einem Neubau oder überhaupt einem Bauteil, was ja auch die Bauherrschaften im Moment sehr stark interessiert, dass man dann im preisgünstigen Wohnungsbau doch oft auf die bewährten alten, sprich Beton-Rohbauten zurückgeht, oder? Und das ist etwas, mit dem leben wir eigentlich im Moment Tag ein, Tag aus. Aber auch da entstehen Veränderungen. Jetzt haben wir sehr große Wohnüberbauungen, wo man versucht, alles so dünn wie möglich zu machen, mit ganz kurzen Spannweiten, um so eigentlich die Hälfte des Betons nur zu verwenden. Man wird auch versuchen, einen klimafreundlicheren Beton zu verwenden, aber das wird man sehen, also wie das dann kommt, oder? Aber eben da ist... Dann bin ich dann schon, wenn wir an die ETH gehen und die Studierenden schlagen eine Strohbahn Backsteine vor, dann bin ich erstmal so, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, oder? Aber interessant, oder? Und dann, ja, klar, das ist natürlich spekulativer und ist auch gut so, dass das da richtig gepusht wird, oder?
Die Realität.
Ja.
Ja, aber die Realität ist auch ganz toll im Moment, also weil so viel in Bewegung ist. Alle Beteiligten sind permanent jetzt auf der Suche und man kann überhaupt nicht mehr im Moment unterscheiden zwischen konservativen oder marktgetriebenen Bauherrschaften und progressiven. Die Menschen, die jeweils beteiligt sind in ihrer Generation, ihrer Prägung und ihrem Einfluss, die entscheiden alles, ne? Es ist ganz interessant, komplex und unübersichtlich, welche Spielräume sich wo ergeben. Und deswegen müssen wir die Nase immer ganz stark in den Wind halten, um zu sehen, wo wir auch diese positiven Spielräume finden, ne? Und oft sind sie ganz, ganz überraschend, wo man sie findet.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen in diesen Wohnungsbau abbiegen. Wir haben das ja vorher schon angekündigt oder kurz auch im Vorgespräch besprochen, dass das bei uns sehr nachgefragt ist, dieses Thema, oder es auch eine große... Ja, dass die Leute gerne darüber nachdenken und mehr dazu wissen würden. Du hast es vorher auch schon gesagt, Olli, dass ihr viel kostengünstigen Wohnungsbau baut. Was sind eure Erfahrungen da drin oder was ist am schwierigsten? Also du hast es jetzt ja auch schon angeschnitten, so Thema Kosten, Material, wie trifft man dann Entscheidungen? Also wie lässt sich dieses Thema qualitativ hochwertige Architektur kombinieren mit der Preisgünstigkeit?
Ich glaube, das Schwierigste ist, dass einfach kostengünstiges Bauen ist nicht gleich kostengünstiges Planen. Das ist, bei uns ist der Aufwand einfach höher, wenn du dir bei jedem Bauteil überlegst, das ist aber auch in der Nachhaltigkeit so, überlegst, gibt es noch etwas Günstigeres? Ist es das Richtige? Was hat es für Abhängigkeiten? Also das ZWAT war ja ein Extrembeispiel in dieser Hinsicht und dieses Haus zu entwerfen war wie die Entwicklung eines Formel-1-Autos, oder?
Vielleicht kannst du einmal kurz ganz grob nur beschreiben, was dieses Gebäude ist.
Also das ZWAT-Gebäude, der Längsbau auf dem ZWAT-Areal in Regensdorf wurde von einer großen Pensionskasse ausgelobt als Suffizienz-Pitch, als Suffizienzgebäude. Es sollte das preisgünstigste Wohnhaus, Mehrfamilienhaus der Schweiz werden. Und das war ein Wettbewerb, den wir mit einem Totalunternehmer zusammen machen mussten. Und wir haben den gewonnen, indem wir eine ganz einfache Typologie vorgeschlagen haben. Das sind Maisonette-Loft-Gebäude, die eigentlich Wohnungen, die eigentlich keine Zimmertrennwände haben. Es gab sehr viel Freiraum in dem Wettbewerb, was die Wohnungsgrößen und die Anzahl betrifft. Deshalb war das überhaupt möglich, so etwas vorzuschlagen. Und man hat im Bauprozess zusammen mit dem Totalunternehmer eigentlich jedes Bauteil sicher dreimal gedreht. Und das Einzige, wo wir uns alle am Anfang sicher waren, ist, dass das günstigste sein wird, waren Kunststofffenster. Weil das auch identisch vom Bauteil ist wie ein Metallfenster, ein Holzfenster oder ein Aluminiumfenster, oder? Das kommt einfach fertig auf die Baustelle, wird eingebaut. Aber alle anderen Sachen haben alles Abhängigkeiten. Und es war, obwohl die Pensimo sich sehr stark für Nachhaltigkeit interessiert und wir auch versucht haben, eben mit einer auch gebaut haben in einer diversen Palette von Materialien, war der Kostendruck so hoch, dass es am Ende eigentlich immer die günstigste Variante genommen wurde. Und da haben wir eben gemerkt, dass wenn du nur ein oder zwei Anbieter auf dem Markt hast, die Preise eben nicht so spielen, wie wenn du 100 Anbieter auf dem Markt hast, oder? Und die Schweiz ist ein geschlossener Markt, weil alle Baugewerke haben Garantiebedingungen. Das heißt, wir können auch nicht irgendwie im europäischen Umland einkaufen oder Bauleistungen von Unternehmen beziehen, oder? Das heißt, das hat es auch nochmal eingeschränkt. Habe ich jetzt erklärt, was das Zwartgebäude ist?
Ja, und dann ging es noch darum, wie wir einzelne Bauelemente noch in die Hand genommen haben. Bei dem Projekt sieht man, dass es eine Innenstruktur gibt, die wurde fünfmal geändert, dann gibt es die Gebäudehülle, dann gibt es die Außenwände, dann gibt es sozusagen die Ausstattung. Jedes dieser Elemente konnte sozusagen einzeln untersucht werden und das hat man mehr als einmal in Frage gestellt, was denn da der richtige Weg ist. Ne?
Und aber trotz quasi dieser Überprüfung und der Zwänge bei den Materialien gibt es ja eine Architekturqualität. Ne? Mhm. Also genau, ja. Das war eigentlich die Frage, wo ich hin wollte.
Ja, genau. Und das ist, ich kann dir nicht genau sagen, es ist einfach, wir sind einfach gut, wenn wir unter Druck sind. Also wenn der Druck von außen hoch ist und die Bedingungen eng, dann finden wir die Spielräume. Wenn wir auf der grünen Wiese irgendwie genug Volumen zur Verfügung haben, dann wissen wir gar nicht richtig, was wir tun sollen, oder?
Ich glaube, ein Vorteil ist auch die spezifische Situation der Schweiz, wo einerseits die Normen, Anforderungen an jedes Gebäude, auch das günstigste Wohnhaus, sehr hoch sind, was für die Bewohnerinnen und Bewohner gut ist, zum Beispiel Akustik und Dämmung und so weiter. Und dann auch die Dauerhaftigkeit der Gebäude muss auch gesichert werden, weil ja die Gebäude in der Mehrzahl von Investoren errichtet werden oder Genossenschaften, die nicht nur bauen, sondern auch unterhalten. Und auch wegen des Marktes und der Lohnstruktur und der hohen Landkosten baut man in der Schweiz ja gar nicht günstig. Man kann gar nicht richtig günstig bauen. Das heißt, der Hebel, im Gegensatz zum europäischen Ausland, wo man dasselbe Haus als billige Hütte bauen kann oder als teures Haus. Hier ist es hingegen so, dass wir über unser Kernanliegen als Architekten und Architektin, nämlich zum Beispiel die Wohnungstypologie, die Erschließung, die ganz grundsätzlichen Dinge der Wohnung, können wir zum Beispiel flächeneffizienter sein, wir können günstiger bauen. Und das heißt, eigentlich ist eine interessante Situation, dass durch die Ideen, durch die grundsätzlichen Ideen, wir eigentlich Fortschritte im preisgünstigen Bauen machen können. Und das war bei Zwart ja genauso da. Da werden eben diese zweigeschossigen Maisonette-Lofts gestuft und dadurch kann man die Erschließung und den Außenraum auf diese Stufen, die man dann sowieso gewinnt, auslagern. Man hat ganz wenig Massenverlust durch Erschließung. Man hat ganz wenig Oberflächen. Man hat wenig Elemente. Dadurch war das preisgünstige Bauen eben auch möglich.
Schaut ihr eigentlich auch auf die Wohnungsbauentwicklung in Deutschland? Also wie nehmt ihr das so wahr, was da in den letzten 15, 16 Jahren passiert ist? Wir sind jetzt eigentlich am Ende eines Circuits, der mit der Finanzkrise 2008 begonnen hat, wo dann die Zinsen gesenkt wurden und man sozusagen da gut Geld verdienen konnte. Jetzt sehen wir diese ganzen Schneeballprinzipe vom Grüner, Benko, eure Boden sind alle gescheitert. In Deutschland sind alle sehr überrascht. Besonders gefühlt. Habt ihr das verfolgt, was da passiert ist? Oder könntet ihr euch vorstellen, mal in Deutschland zu bauen? Oder ist so?
Wir haben ja ein freundschaftliches Verhältnis zur Kooperative Großstadt. Das sind ja Freunde von uns, die diese Kooperative überhaupt gegründet haben. Das sind auch ArchitektInnen, oder? Um eigentlich das Wettbewerbswesen in Deutschland zu pushen, oder? Das haben wir sehr genau verfolgt, haben wir auch mitgemacht beim ersten Wettbewerb San Remo, haben wir 3. Platz gemacht und nachher haben wir eine Überarbeitung 2. Platz gemacht. Und Summa cum Femme haben es gewonnen und es hat uns sehr gefreut, weil Florian Summa unser erster richtiger Praktikant war, der lange bei uns im Büro geblieben ist.
Grüße an alle.
Grüße gehen raus. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir leider, obwohl wir sehr gerne in Deutschland bauen würden, dass es für uns finanziell aus der Schweiz fast nicht möglich ist, weil ein Architekt bei uns im Büro wahrscheinlich doppelt so viel verdient wie eine angestellte Architektin in München oder geschweige denn in Berlin, oder? Und das, deshalb ist es für uns nur möglich, wenn wir ein Büro im Ausland aufmachen und da sind wir im Moment eigentlich eher überhaupt nicht in der Lage dazu.
Sondern ja, und wenn es sich um sehr große Projekte handeln würde.
Ja. Und wir haben wirklich das Glück, dass die Schweiz ein unglaubliches Wettbewerbswesen hat und wir hier sehr gut mitmischen dürfen. Also auch die Jungen können hier sehr gut mitmischen, oder? Was wirklich hervorragend ist und die Qualität auch wirklich in die Höhe treibt. Dass dieses Konkurrenzsystem, das zwar anstrengend ist, weil man wirklich sich immer messen muss mit KollegInnen, die man ja eigentlich auch schätzt und mag, aber gleichzeitig eben auch wirklich den Druck darstellt, etwas zu finden, was die anderen nicht finden, oder? Und somit sind wir eigentlich wieder darum, warum der preisgünstige Wohnungsbau trotzdem gute Architektur werden kann, oder?
Und das Wettbewerbswesen eben in der Schweiz ist auch so, dass über den Wettbewerb hinaus auch eine Qualitätssicherung stattfindet, dass eben der gewonnene Wettbewerb, falls ein Investor beispielsweise das Projekt ändern will, dass dann durchaus nochmal die Jury einberufen wird im Nachhinein, sodass eigentlich in den allermeisten Fällen die gute Qualität eines Wettbewerbsergebnisses dann auch umgesetzt wird.
Hm. Ihr seid ja auch selbst in Juryen tätig. Was macht ihr da so? Wie ist das? Wie setzt man da Impulse?
Das ist eigentlich eine total tolle Aufgabe, in einer Jury zu arbeiten. Das ist ja, die Jurys sind ja immer große Teams. In Deutschland sind sie tendenziell noch größer als in der Schweiz. Das heißt, es ist eine unglaublich anspruchsvolle kommunikative Aufgabe, eine Jury entweder zu leiten oder Impulse zu geben, weil du musst ja irgendwie schauen, das ist sehr politisch, du musst schauen, dass du alle abholst und es sind auch unterschiedliche wie, also Wissensstände da drin. Gewisse Leute können total gut Pläne lesen, weil sie ArchitektInnen sind und andere, zum Beispiel Bauherrschaften haben oft, also zum Beispiel wenn man eine Jurierung einer Schule macht, dann ist die Lehrerschaft, die haben oft vielleicht Mühe Pläne zu lesen, aber sie wissen genau, wie unterrichtet werden soll und da kommt man eigentlich sehr direkt dann gleich ins Gespräch und erfährt da natürlich auch, spürt auch, was die Leute eigentlich brauchen, oder? Und welches Projekt dann auch eigentlich die Sachen erfüllt. Und ja, das, also, wenn ich in einer Jury bin, ist natürlich meine Ambition, dass das beste Architekturprojekt gewinnt, oder? Aber oft ist das am Anfang gar nicht klar, welches das Beste ist. Das ist wie beim Entwerfen eine Art Entdeckungsreise, wo man merkt, was eigentlich wirklich heraussticht. Ja.
Ich glaube auch, aber dass die Besetzung der Jury die Projekte, die gemacht werden, auch stark beeinflusst. Ja, wir gucken uns an, wer ist eigentlich in der Jury.
Ja, also wir schauen auch, dass das Erste, was, wenn ich die Liste der Wettbewerbe jede Woche anschaue, schaue ich erst, wer ist denn Jury und dann, was ist es für ein Projekt.
Ja, genau, das entscheidet, mache ich überhaupt mit und naja, könnte ich das jetzt hier spielen? Also ich glaube, das gibt extreme Impulse, schon leicht, wie man so das Projekt reinzirkelt.
Klar. Aber am Ende gibt es auch etwas, das wo es nicht unbedingt um die Architektur geht, sondern um eine Art Projektintelligenz. Und wir gewinnen ja die Wettbewerbe auch nicht, weil die Leute unsere Architektur mögen. Im Gegenteil, meistens finden sie das abschreckend, hässlich, skurril, ich weiß nicht was, oder? Wir machen auch keine gefälligen Renderings, wir machen fotografieren unsere Modelle, photoshoppen ein bisschen, um sie ein bisschen verdaulicher zu machen. Aber eigentlich so rein von wie das aussieht, oder haben wir eigentlich nicht unbedingt eine Chance, sondern wir gewinnen die Wettbewerbe, wenn wir etwas gefunden haben, was die anderen nicht gefunden haben.
Und etwas Objektives.
Ja.
Beispielsweise bei dem Wettbewerb Imgut, wo gerade die Baustelle begonnen hat, den wir gemeinsam mit Kiruza Sinjin bearbeitet haben und gewonnen haben. Da befanden sich zwei Baufelder an einer vielbefahrenen Straße vis-à-vis und es gab ein richtiges Lärmschutzproblem. Und wir waren, soweit ich mich erinnere, das einzige Team, dem es gelungen ist, alle Zimmer auf die lärmgeschützte Seite zu legen. Also eine ganz einfache Sache, ne? Und das ist nur uns gelungen oder nur wir haben das wirklich tatsächlich probiert und auch gemacht. Und das war dann ein objektiver Fakt, an dem man auch nicht vorbeikommt.
Wie empfindet ihr diese Phase der Hypervisualität, die wir jetzt durchlebt haben? Also was meine ich damit? Als ich angefangen habe zu studieren, war das in vielen Entwurfsstudio ist eigentlich auch okay, wenn man entweder ein Modell hatte oder man hat so eine Visualisierung mit so ein paar Linien gemacht. So, ja, hier ist der Raum. Und als ich aufgehört habe zu studieren, 8 Jahre später, konnten eigentlich die Masterarbeiten, konnten nicht mehr 3 in einen Gang gehangen werden, weil jede Arbeit 8 Visualisierungen hatte und dann auch noch 2 Raummodelle. Mhm. Und ich sehe das halt auch stark in der Arbeit mit den Studierenden, dass sich erstmal ganz viel visuellen Input geholt wird. Wo ich denke, das habe ich ganz anders gemacht. Ich habe gar nicht so stark mit visuellem Umgebungsbereich am Anfang des Studiums gearbeitet. Und irgendwie ist es, finde ich, auch sehr interessant, was dadurch entsteht. Aber es ist auch so ein visueller, bildkultureller Stress.
Also wir versuchen ja eigentlich im Studio die Sachen, die wir einfordern, so suffizient wie möglich zu machen. Also dass man nur an einem Modell arbeitet oder nur am Regelgeschoss arbeitet und dass wir nicht irgendwie ein Projekt in allen Facetten durchzeichnen und visualisieren lassen. Das, wir verlangen auch keine Konsistenz unbedingt zwischen jetzt Grundriss und dem 1:50 Modell. Wir verlangen hingegen ein 1:50 Modell. Aber so, dass die Studierenden sich wirklich fokussieren können auf die Dinge, und wir versuchen auch ganz gezielt mit ihnen über die Dinge zu sprechen. Also nicht so ein distanziertes allgemeines Gespräch, sondern ganz genau, was machst du denn da an der Ecke eigentlich? Und
nur um das hinzuzufügen, ihr arbeitet auch ganz klar im Plan, ne? Also ich glaube, für euch ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass ihr es gar nicht dazu sagt, aber der Entwurf kommt aus dem Plan heraus.
Plan und Ansicht, aber also Planmodell,
genau.
Ja.
Mhm. Aber also per se quasi es wird auf der Planebene gearbeitet, bevor es quasi irgendwie visualisiert wird.
Also du meinst 2D, ne? Weil das ist auch, viele machen ja nur noch ein 3D-Programm oder so.
Also das Büro zeichnet im 3D, das ist klar, für die Bauprojekte, und auch für Wettbewerbe, aber wir benutzen die 3D-Darstellung fast nie.
Es hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass wir im Wohnungsbau tätig sind und dass es da ganz spezifische Problemlösungen gibt, an denen man richtig viel arbeiten muss im Wohnungsgrundriss. Und dass wir eigentlich, sag ich mal, erstmal wochenlang, wenn nicht sogar Monat oder länger, an diesen Wohnungsgrundrissen arbeiten, um überhaupt erstmal einen Ansatz zu haben, der eine Lösung oder eine Möglichkeit bietet. Ne? Und das ist richtiger Einsatz. Und wenn sich das stabilisiert hat, dann gehen wir sozusagen in die dritte Dimension mit den Modellen.
Und wie ist das als Wettbewerbsjury? Findet ihr es gut, da Visualisierung zu haben, auch vielleicht für oder?
Doch, unbedingt. Weil also uns interessiert ja schon sehr stark, Thomas und mich, der Ausdruck der Gebäude. Der Ausdruck der Gebäude, weil das ist eigentlich, das ist das öffentliche Gesicht der Architektur, ist, wie die Architektur von außen aussieht, oder? Ein Wohnungsbau zu besichtigen ist ja toll, aber meistens 99% der Wohnungsbauten in der Stadt können wir nicht rein, oder? Aber diese Häuser stehen da und sie formen die Stadt, sie formen den Straßenraum, sie haben einen Ausdruck, sie kommunizieren uns etwas. Und deshalb finde ich schon, dass man in irgendeiner Form das in einem Wettbewerb zeigen muss. Und ich spreche auch gerne darüber in einer Jury, oder? Auch wenn viele KollegInnen das nicht machen, oder? Sondern nur über den Grundriss sprechen möchten.
Und der Grundriss ist ja das Ergebnis von allen ganz bestimmten Umständen vom Jahr 2024, Oktober, diesem Programm, diesen Rahmenbedingungen. Und in dem Moment wissen wir genau, was wir brauchen, ne? Obwohl dieses Haus hoffentlich 50 oder 100 Jahre dastehen wird. Das ist also so eine Art Sport, also so eine Art Übung, die man auch durch eine Frage stellen kann. Und wir lassen uns aber voll darauf ein, weil wir uns darauf einlassen müssen. Aber dann ist es ja so, wenn daraus eine gute Wohnung entsteht, dann sind 5 Jahre später sind alle Gründe vergessen, alle ökonomischen Rahmenbedingungen haben sich geändert, aber diese Wohnung besteht weiter. Und ist diese Wohnung immer noch gut? Also ich wohne in einer Wohnung, die ist 100 Jahre alt und wurde sicher von Menschen mit einem anderen Lebensmodell bewohnt oder gebaut oder so, ne? Und in einer anderen Zeit. Aber wir können immer noch als diese Wohnung beleben und bespielen, auf unsere Art. Und dieses lose Verhältnis ist ja auch total interessant.
Ich glaube, wir machen die Abbiegung auf den Schlussspurt hin. Es wird gern nochmal, vielleicht um den Kreis zu schließen, du hast vorher, als ich so über Freude gesprochen habe, auch gesagt, es gibt natürlich auch genügend Zweifel und Anstrengung, die hinführt. Ihr hattet dieses Jahr wahnsinnig viele Besichtigungen, weil Projekte fertig geworden sind. Ne? Also ein gutes Jahr, ein volles Jahr. Aber es dauert ja auch, bis man quasi hinkommt zu diesen fertigen Projekten. Mhm. Vielleicht könnt ihr nochmal Einblick geben in die Entwicklung der Praxis. Also hat es lange gedauert, bis ihr da hingekommen seid, wo ihr jetzt seid? Was ist für euch wichtig als Praxis? Und was hat vielleicht auch gar nicht geklappt auf diesem Weg hin zum Büro, das ihr jetzt seid?
Ich glaube, das Schöne am Beruf der Architektin ist, dass es langsam geht. Oder ein Haus zu bauen dauert 2 bis 5 bis noch länger, 10 Jahre, keine Ahnung. Und das empfinden wir als Gewinn, oder? Weil du Zeit hast, über Dinge nachzudenken. Du hast Zeit, auch nach 3 Jahren noch eine neue Idee in ein Projekt zu finden, die das Projekt komplett transformiert, auch wenn sich vielleicht der Grundriss nicht so sehr geändert hat. Und so ist auch unser Büro eigentlich sehr langsam gewachsen. Wir haben natürlich große Wettbewerbe mitgemacht, aber nie einen großen gewonnen, sondern eigentlich so ganz langsam so von einem Doppelhaus zu einem Haus mit 3 Wohnungen, das zu einem Haus mit 5 Wohnungen wurde, zu einem Haus mit 10 Wohnungen, zu einem Haus mit 20 Wohnungen, so ganz langsam hochgegangen. Und wir hatten aber Freunde, die hatten nach 2 Jahren schon 40 Mitarbeitende. Und ich glaube, was uns die Langsamkeit auch geholfen hat, ist, dass wir uns echt darauf einlassen konnten, auf die Dinge, die wir machten, und dass wir nicht ein Büro managen mussten. Und jetzt, wo wir in den letzten 3, 4 Jahren größere Wettbewerbe gewonnen haben und jetzt ein Büro führen mit 20 Mitarbeitenden, haben wir Leute im Büro, die schon PraktikantInnen bei uns waren und dann als frisch Abgeschlossene zurückkamen, ein Projekt alleine durchgezogen haben, gebaut haben und jetzt plötzlich in Projektleiterstellungen sind, wo sie Teams leiten. Wir haben zum ersten Mal haben wir Teams im Büro. Vorher haben die Leute einfach, jeder hatte ein Projekt. Und dafür bin ich auch dankbar, weil ich weiß nicht, ob wir fähig gewesen wären, diesen Schritt früh zu machen. Und gleichzeitig haben wir aber auch so eine Art Bürokultur entwickelt, wo wir unglaublich flache Hierarchien haben und das auch gemerkt haben, dass das eine Qualität ist. Dass jeder spricht mit, niemand ist irgendwie jetzt über einen anderen gestellt. Natürlich sind Thomas und ich die hier die finanzielle Verantwortung und letztendlich auch die künstlerische Verantwortung tragen. Und das war aber auch jetzt, das beizubehalten, diese Stimmung auch, das war echt eine Herausforderung. Und all diese Modelle,
ist immer noch,
ja genau. Und wir sprechen eigentlich jede Woche darüber, was wenn, oder? Und da bin ich aber wirklich froh, dass das erst jetzt passiert, oder? Wo wir auch irgendwie ein bisschen Erfahrung haben und auch eine gewisse Gelassenheit, oder? Und auch das, auch künstlerisch das Gefühl, dass diese großen Gebäude, die wir jetzt planen und bauen dürfen, dass wir die auch überhaupt im Griff haben, weißt du? Also es ist nicht so einfach, ein großes Haus zu machen. Und wenn du die Architekturgeschichte anschaust, insbesondere die der Moderne, dann schaust du eigentlich fast ausschließlich Einfamilienhäuser an. Die alle unglaublich tolle Ideen haben und Modelle sind für etwas, aber dass dann die großen Sachen waren oft dann eher enttäuschend.
Es gibt ja total viele junge Büros, die dann oft auch diese Durchstrecken haben oder so gerade in dieser Anfangsphase dann scheitern. Was hilft einem durchzuhalten? Auf der einen Seite, ne, pragmatisch, also mental, aber auf der anderen Seite auch, wie kriegt man das finanziell hin?
Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig oder es ist total hilfreich, wenn man ein Vertrauen hat als junge Architektin oder junger Architekt, dass man in den kleinsten Aufgaben alles, aber auch alles der Architektur machen kann. Also dass irgendwie in einer Küche alles vorkommen kann, dass es überhaupt nicht auf Größe ankommt und dass man da alles reingeben kann. Und ist wirklich unsere Erfahrung, dass man Ideen entwickeln kann, Sensibilitäten, Erfahrungen machen kann, die später zurückgezahlt werden im größeren Maßstab. Also dass man eine gemeinsame Projekterfahrung macht, eine Bauerfahrung, eine künstlerische Erfahrung, die plötzlich von einem Projekt das nächste befruchtet und so weiter. Das ist unsere Erfahrung, das ist wahnsinnig schön. Und die andere ist natürlich die Frage des Überlebens. Wir hatten das Glück, dass wir als Assistierende an der ETH lange unterrichten durften und das war über viele Jahre das einzige Geld, was reinkam. Und das ist natürlich eine große Chance und ein großes Privileg. Und wir versuchen jetzt, wo wir unterrichten, auch das eben den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammen unterrichten, auch diese Chance zu geben.
Ich glaube, jeder von uns ist anders und jeder hat so seine eigenen Sachen, die man mag, oder? Für die man brennt, auf die man Lust hat. Und ich glaube, es ist total wichtig, versuchen, dem nachzugehen, was das dann ist. Und so entwickeln sich Architekturbüros auch sehr unterschiedlich. Gewisse Leute, die sind dafür gemacht, ein großes Büro zu führen und große Projekte abzuwickeln und das in einer guten Qualität, oder? Und andere sind das vielleicht nicht, oder? Und ich glaube, da muss man irgendwie einfach auch wahrhaftig zu sich selber sein und das versuchen zu machen, auf was man Lust hat. Wenn man mir vor 17 Jahren, ne, gesagt hätte, wie das aussieht mit dem Büro, also künstlerisch hätte ich nie geglaubt, dass wir so weit kommen. Aber wenn man mir gesagt hat, was es finanziell bedeutet, hätte ich mich nicht getraut, das zu machen. Ne? Von dem her Ja, also wir hatten auch Glück und wir hatten aber auch Momente vor irgendwie, weiß nicht, noch nicht so langer Zeit, irgendwie 6, 7 Jahren, oder? Wo wir einfach mit einer Mitarbeiterin noch da saßen und nur noch ein Projekt hatten. Und Thomas hat gesagt, weißt du, wir wussten, dass wir tief tauchen müssen, aber jetzt sind wir schon ganz schön tief getaucht und jetzt merken wir, der Boden ist noch ganz schön weit unten. Ne? Und zwar wieso? Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch die Luft haben, darunter zu kommen. Und glücklicherweise haben wir es dann geschafft, ne? Aber das Leben, ja, spielt dann immer irgendwie ein Weg oder so, ne? Und man muss sich auch mit Alternativen auseinandersetzen. Das ist schon so, ja.
Wie blickt ihr so auf die nächsten Jahre? Was denkt ihr, was so?
Ehrlich gesagt, total optimistisch. Total auch optimistisch im Sinne, weil sich eben, wie wir das angetönt haben, vieles ändert, oder? Vieles ändert und das sind unglaubliche Chancen für die Baukultur, oder? Und Architektur ist ja ganz stark verwoben mit künstlerischen, mit politischen Fragen, mit ökologischen Fragen. Insbesondere auch der Wohnungsbau ist eigentlich das, wo alles passiert, weil es einfach das ist, was am meisten gebaut wird, oder? Und da sind wir eigentlich total optimistisch, oder?
Ja, und da merken wir auch dadurch, durch die vielen Veränderungen, es sind ja keine kleinen Veränderungen, sondern plötzlich sind Dinge möglich, die davor nicht möglich waren. Im Wohnungsbau verschiebt sich durch irgendeine Finanzierung oder irgendeine neue Akzeptanz, verschieben sich ganze Arten, wie man Gebäude macht. Beispielsweise, dass man in letzter Zeit wieder mehr Laubengänge macht, die auch als sozialer Begegnungsort gesehen würden. Das vor 10 Jahren war das ein total stigmatisiertes Modell. Und jetzt sieht man das eigentlich als total positives Modell. Außenraum, Begegnung und so weiter. Und das verändert eine Auffassung von einem Projekt fundamental und setzt auch unheimliche kreative Möglichkeiten frei, auf die man sich freuen kann. Und dann müssen wir gar nicht morgens aufstehen und uns überlegen, was denn unsere nächste Idee ist, ne? Sondern dann bewegen sich irgendwelche Umstände und dann sind die Umstände schon wieder anders und dann kann man was anderes machen.
Wenn ihr heute nochmal starten würdet, würdet ihr irgendwas anders machen?
Nee, ich glaube nicht, oder? Weil wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann kannst du nur einfach versuchen, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, oder? So haben wir eigentlich immer gelebt, oder? Schau mich nicht so an.
aber Olli, das war, ich finde, und ich möchte, wir möchten natürlich total positiv hier in dem Podcast sprechen, weil für uns war die Situation so glücklich, als wir gemeinsam begonnen haben zu arbeiten, weil diese Phase der Schweizer Architektur, diese große Phase, die abstrakte, monolithische, diese Phase nennen, aber auch gewissermaßen die ikonische, die ging zu Ende.
Das hat niemand gemerkt.
Und wir haben diesen riesigen Raum gespürt, der sich da öffnet. Und den Raum, den konnte man bespielen und wir haben plötzlich Stimmen gespürt, die unter anderen Umständen.
Wir waren auch ganz schön allein manchmal in diesem Raum. Ja, weißt du noch?
Ja, genau. Wir hatten manchmal Freunde in England oder in den Niederlanden oder in Italien, die auch diesen Raum auf eine andere Art gespürt haben. Und plötzlich war die Welt so groß. Und das war ein wunderbarer Moment. Und jetzt ist ja die Situation so, dass viele jüngere Architektinnen und Architekten einen unheimlichen Druck spüren, weil sie die Verantwortung spüren für die Welt und für alle Umstände, alle Dinge, die man verändern muss. Und da finde ich, dass ich sagen würde, dass alle ein Vertrauen haben müssen in die Profession, dass man innerhalb der Profession, innerhalb dessen, das, was wir machen können, auch etwas beitragen kann. Und dass es sozusagen, dass das Wichtige ist, dass wir wirklich etwas machen können. Und selbst wenn es irgendwie klein anfängt. Und das, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich jetzt im Moment nicht einschüchtern lässt von den Ansprüchen.
Nein,
und diesem
im Gegenteil,
Druck,
ne? Der Druck ist doch gut. Druck ist gut.
Aber Olli, das ist einfach nicht, das würde ich nicht so teilen, weil der Druck, den die Jungen im Moment haben, der ist manchmal global und der ist zu groß. Und den können sie nicht, das spüre ich an der ETH, den können viele nicht kanalisieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie keinen kreativen, persönlichen Schutzraum mehr sich gönnen dürfen, in dem sie sich entwickeln dürfen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir haben einen Raum, wir haben jetzt, als du Assistierender wurdest und ich, da haben wir das Gefühl, ja, das machen wir jetzt, wir tun jetzt unser Bestes, wir gehen unterrichten und versuchen gleichzeitig unser Büro aufzubauen. Mhm. Das war ein Schutzraum, aber auch ein kultureller Schutzraum gewissermaßen. Und diesen Schutzraum, ich glaube, der ist gewissermaßen viel schwieriger im Moment zu konstruieren für viele.
Ich glaube, dass oft dieses Gefühl der Wirksamkeit fehlt. Also, dass es quasi keine Übertragserfahrung gibt, dass das, was man dann tut im Entwerfen oder mit den Kompetenzen, die man bekommen oder sich angeeignet hat als Gestalterin und Gestalter, damit quasi keine Nachwirkungserfahrung erzeugt wird und dass es deswegen für die Generation so schwierig ist, dabei zu bleiben am Tun.
Aber gleichzeitig, das stimmt sicher, aber gleichzeitig finde ich, gibt so viele neue, junge Büros, Kollektive, Gruppierungen, die Dinge machen, die es vor 10 Jahren gar nicht gab. Deshalb bin ich da eigentlich auch optimistisch, weil das sind auch Role Models, oder? Für eine Generation, die noch ein paar Jahre später sind, oder? Und ich finde diese Jungen haben unglaubliche Stimmen jetzt, oder?
Aber ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt einfach Räume und Stimmen für so eine diskursive Verdrusskultur, wo man auch seinen Ärger und seinen Misserfolg, man kann das so, da wird drüber gesprochen. Das war ja früher gar nicht so. Du bist ja immer durch den Kritiker oder das Buch oder irgendwas hat ja immer nur die durchgelassen, die was gemacht.
Also ich glaube, dass das total stimmt. Ne? Es gibt mega viele Projekte und aktivistische Formate, aber glaube ich, was ich so schade finde, und deswegen finde ich das Gespräch auch mit euch und die Herangehensweise von euch so super bereichernd, weil ihr quasi zeigt, dass diese Spannungspunkte und die Reibungen ja trotzdem zu einem architektonischen Ergebnis führen können, dessen einen Einfluss hat, auch wenn es vielleicht nicht auf allen Ebenen die perfekte Lösung ist. Aber das ist quasi, es gibt die Wirksamkeit durch den gebauten Raum und durch den Entwurf.
Aber ich glaube schon, dass irgendwie die Schweiz, also so wie es hier in der Schweiz ist, wir gucken aus Deutschland darum schon immer so, das ist der heilige Gral. Es gibt ein bisschen, es gibt ein paar offene Räume, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wirksamkeit, eine Idee auch zu platzieren. Und in Deutschland sind wir total frustriert. Und es ist ja auch so, die Leute, die was machen, haben entweder super Glück, weil sie in so einem tollen Wettbewerb wie von der Kooperative, wie so Macum Femma oder jetzt Menüse Wurzel 7 irgendwie durchkommen. Aber ganz viele, die ich kenne, die was machen, da sitzt halt dann ein elterliches Büro hinter oder ein bisschen Geld. Und die das eben nicht haben, sind irgendwie abgenervt. Und das ist ja gerade in Deutschland ganz stark in den Medien, ne? Auch die Zeit bringt es, glaube ich, ich bin traurig, weil ich nichts erbe und mein Freund schon oder so. Also ich glaube, dass wir sind hier in Deutschland schon gerade in so ein bisschen so ein, es geht ja eh nichts. Und diese Freiräume schaffen, ich wird wahrscheinlich ja auch wieder kommen, aber.
Das stimmt schon. Ich meine, man muss sich überlegen. Ich bin vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, also über die USA, aber aus Deutschland gekommen, hierher, und ich kannte niemanden. Und jetzt bin ich sozusagen Schweizer Architekt, ne? Und das ist eine Geschichte, die also nicht an vielen Orten in der Welt denkbar ist. Ne? Und da bin ich auch extrem dankbar drüber und immer noch verwundert, dass es tatsächlich so passiert ist, dass der Padmanabhan hier ein Schweizer Architekt ist.
Ja, also es stimmt schon, dass wir machen ja diese Wohnungsbauprojekte auch nicht, weil wir uns entschieden haben zu Beginn des Büros, wir machen Wohnungsbau, sondern weil das die Wettbewerbe waren, die wir einfach machen konnten, oder? Wohnungsbau und Schulhäuser, das ist das, was hier am meisten gebaut wird mit dem Bevölkerungszuwachs, den wir seit 17 Jahren in der Schweiz haben. Aber die Schweiz die Baukultur ist politisch verankert. Das heißt, in Zürich, wenn du eine Parzelle bei einer gewissen Größe hast, ich glaube 3000 Quadratmeter, dann kannst du das Baugesetz überspielen. Du kannst dann bis zu 8 Geschosse hoch bauen. Aber nur, wenn die Architektur ausgezeichnet ist. Und die Architektur, dieses Exzellente der Architektur, nee, das heißt nicht exzellent, besonders gute Gestaltung, besonders gute Architektur, diese Art, das zu prüfen, dass es besonders gut ist, ist der Wettbewerb. Das heißt, dass auch so hier die schlimmsten Investoren einen Wettbewerb ausschreiben müssen, weil sie natürlich diese 3, 4 Geschosse mehr haben wollen, oder? Um eine bessere Rendite zu haben. Und somit förderst du aber diese Baukultur und ein allgemeines Verständnis von, wie man hier Dinge macht, oder? Und deshalb haben hier auch mittellose ArchitektInnen Zugang zum Markt. Aber eben, wir kennen das auch aus Amerika, wo es noch schlimmer ist als in Deutschland oder im europäischen Umland, oder? Wie schwer das ist, überhaupt irgendwas machen zu können.
Ja, und das ist, und die eben diese Frage der Profession, der Architektur als bürgerliche Profession, derjenigen, die Zugang zu Kapital haben und genug kulturelles Kapital auch besitzen. Das spüren wir auch, wenn wir unterrichten im Ausland, was da die Hürden sind in den verschiedenen Ländern, ne? Und wer dann dabei ist und wer nicht dabei ist. Und da sind wir hier in gewisser Weise sehr privilegiert. Ne?
Mhm. Aber dieser Prozess war ein politischer Prozess, oder? Wo ArchitektInnenverbände lobbyiert haben, StadtbaumeisterInnen, die irgendwie smarte Ideen hatten, die Genossenschaften an den Tisch gebracht haben, wo dieser Konsens überhaupt entstanden ist, oder? Aber der kam auch aus Druck oder politischem Aktivismus von ArchitektInnen. Und da sind wir im Moment, ja.
Ja, das sehen wir auch in München gerade, dass wir einfach merken, dass da viel entsteht aufgrund dieser Auflage, dass da so und so viel Prozent genossenschaftlich.
Ja, aber ich glaube, es ist nicht nur in München. Ne? Das, was du beschreibst, ist auch quasi die Verbindung zu dem, was wir vorher schon angeschnitten haben, dass es halt sehr viel im vorpolitischen Raum sehr viel Initiative gibt, die dann wiederum Druck auf den politischen Raum ausübt, im besten Fall dann das quasi weiterzugeben, wieder in die Planerinnenschaft. Also ich glaube, wir sind da auch gerade in so einem Zyklus.
Aber du glaubst doch nicht, dass das in Deutschland nicht auch vielen Büros super gut passt, dass es nur die selektiven Wettbewerben gibt, wo nur irgendwie die 5 bis 7 Büros rein können. Also.
Nee, aber gleichzeitig gibt es natürlich schon Druck. Also ne, ich will nur sagen, es gibt quasi so eine Art Zyklus und wir sind gerade wieder in dem, wo man erstmal aktivistisch Raum schaffen muss, um gewisse Dinge vielleicht erst wieder machen zu können. Ob das dann erfolgreich ist, ist die nächste.
Aber als Jurymitglied bist du natürlich verantwortlich, dass das Programm auch richtig geschrieben ist, oder? Und dass nachher, dass der Wettbewerb irgendwie möglichst offen, anonym, es gibt so bestimmte Regeln, wie das sowas abzulaufen hat, dass mehr unabhängige ArchitektInnen in der Jury sind, denn Leute, die irgendwie mit der Bauerschaft zusammenarbeiten. Und das ist natürlich die Pflicht eines Jurors, da auch zu sagen, hey, das muss geändert werden und so, bis zum Sagen, dass sonst bin ich da nicht dabei, oder? Also, und das ist natürlich etwas, was man macht, oder? Bis hin zu Honorarträgen, die schon da drinstecken in diesen Wettbewerben, dass man denen da auch nochmal auf die Finger klopft. Und das ist eigentlich eine total wichtige Arbeit von Jurymitgliedern, zu schauen, dass die Bedingungen eben stimmen.
Ich wollte jetzt eigentlich nur mal wissen, ob euch das anfasst oder wie findet ihr, dass durch diese Nachhaltigkeitsthemen auch schlechte Architektur durchgelassen wird?
Also ich glaube, es gab immer genug schlechte Architektur. Das will ich jetzt nicht den Nachhaltigen ankreiden. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde der Einbezug von neuen Anliegen und Dingen und Dingen, die wirklich eine Bedeutung haben, ist die Chance, dass die Architektur auch eine Relevanz und eine Bedeutung hat. Ich fand diese Vorstellung der 90er Jahre, dass Architektur so autonom ist und sich auf sich selbst bezogen ist und irgendwie den Kult des Raumes oder so, fand ich immer total langweilig und uninteressant. Wir finden, dass eine Architektur muss so wie so ein Schwamm sein, der alles aufnimmt an Dingen, an Einflüssen, Artefakten und Reichtümern oder wie ein Korallenriff, also wo alles draufkommt und dann ist es reich und dann hat es auch seine Wertigkeit in die Zukunft, also auch als historisches Objekt, dass man ganz viele verschiedene Sachen projizieren kann auf die Arbeit und verschiedene Sachen lesen kann, dass es auch im künstlerischen Sinne ein reiches, saturiertes Artefakt wird.
Wir enden jetzt mit diesem zusammenfassenden Verständnis von, was kann Architektur sein, ein angereichertes Artefakt, das finde ich gut, das gefällt mir. Ganz lieben Dank für eure Zeit und dass wir heute hier sein durften und wir hören uns bald wieder, würde ich sagen.
Und danke für diesen super guten Kaffee.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!